Heute beginnen wir mit dem letzten Abschnitt im Epheserbrief und die Serie heißt, wie Christen Gefahren erkennen und abwehren. Bekannt ist dieser Abschnitt, der in den meisten Bibeln so überschrieben wird, die geistliche Waffenrüstung oder die Waffenrüstung Gottes. Aber ich wollte diese Predigtreihe nicht zu militärisch klingen lassen, deshalb habe ich mich entschlossen, diese Überschrift zu nehmen von dieser Reihe, wie wir die Christen Gefahren erkennen und abwehren. Um das geht es nämlich. Paulus betont am Ende seines Briefes, dass wir unseren Glauben an Jesus Christus aktiv verteidigen müssen. Auch wenn uns das vielleicht nicht so ganz gefällt, so ist der christliche Glaube immer auch Kampf, mit Kampf verbunden. Und so fordert Paulus schon den Timotheus auf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wir werden in dieser Serie entdecken, wie dieser Kampf gekämpft wird, wo die wirklichen Gefahren sind und wie wir sie abwehren können. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit folgenden Worten. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffenrüstung Gottes an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Mit einem letzten wichtigen Gedanken will Paulus diesen Brief beschließen. Ein letztes Wort, sagt er. Und damit will Paulus unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen Abschnitt ziehen. Er fordert unsere Aufmerksamkeit. Noch dieses Wort passt jetzt nochmals auf. Also es ist wie die Prediger sagen, ich komme zum Schluss, dann denken sie, jetzt horchen die Leute nochmals auf und dann horchen sie auch auf und dann sagen sie zum zweiten Mal, ich komme jetzt zum Schluss und dann horchen sie schon nicht mehr so auf und dann, wenn das dritte Mal zum Schluss kommt, dann ist man dann vielleicht mittlerweile eingeschlafen. Aber Paulus sagt hier nur einmal, ein letztes Wort, also er will unsere ganze Aufmerksamkeit. Was er jetzt zum Schluss noch sagen wird, ist von größter Wichtigkeit. Und heute beschäftigen wir uns mit den beiden einleitenden Versen unter der Überschrift die nötige Unterstützung annehmen. Bevor Paulus auf die Gefahren eingeht, denen Christen ausgesetzt sind, weist er uns darauf hin, dass wir uns diesen Gefahren nicht aus eigener Kraft entgegenstellen können. Wir sind zwingend auf Unterstützung angewiesen. Wir benötigen sozusagen eine Kraftzufuhr und die kommt natürlich von Gott. Jesus selbst sagte, bevor er zu seinem Vater in den Himmel zurückging, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das sagte er seinen Jüngern, damit wollte er den Jüngern sagen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Selbst wenn er nun zu seinem Vater zurückgeht, mit seiner Kraft und Macht wird er seine Nachfolger unterstützen. Und deshalb schreibt Paulus, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn, lasst euch stärken von seiner Kraft. Oder man könnte auch sagen, lasst euch im Herrn stark machen. Das ist eigentlich fast der Nächste im Grundtext. Doch die gute Nachricht, die ich hier zitiere, hat mit ihrer Übersetzung gut formuliert, was Paulus gemeint haben muss. Sie macht damit eine grammatische Struktur deutlich, die sagt, dass man mit dieser Kraft in Verbindung sein muss. Diese Kraft wird uns nicht einmalig gegeben, sodass wir in ihren Besitz kommen und über sie verfügen könnten. Die Kraft Gottes zeigt seine Wirkung nur in Verbindung mit Gott. Nur wer mit Gott verbunden ist, kann diese Kraft bekommen, wenn er sie braucht. Es ist wie bei den Elektroinstallationen eines Hauses. Sie können von bester Qualität sein und den modernsten Standards entsprechend. Aber wenn das Haus nicht ans Stromnetz angeschlossen wird, nützen alle Installationen nichts. Egal, ob das Haus via Stromnetz oder mit Sonnenkollektoren eingespeisen wird, es muss mit dem Strom, mit einer Stromquelle verbunden bleiben, ansonsten funktioniert weder Licht, Kühlschrank, Maschine noch die Heizung, nichts. Alles mag beste Qualität sein, aber nichts funktioniert, wenn der Stecker nicht eingesteckt wird. Und so ist es mit der Kraft Gottes in unserem Leben. Sie kann in uns nur dann wirksam werden, wenn wir mit Gott verbunden sind. Aber wie wird diese Verbindung hergestellt, fragt sich vielleicht der eine oder andere. Es ist nämlich so, dass die Verbindung zu Gott nicht automatisch vorhanden ist. Im Gegenteil, der Mensch lebt auf sich selbst gestellt, er lebt wohl religiös in der Meinung, er sei mit Gott und dem Göttlichen unterwegs, aber trotzdem lebt er getrennt von seinem Schöpfer und zwar durch die Sünde. Und so erinnerte Paulus die Christen in Ephesus an ihren Zustand, bevor sie Jesus nachfolgten. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. So. Tod bedeutet, dass sie von Gott getrennt lebten und somit mit ihm nicht in Verbindung standen. Doch Gottes Liebe fand einen Weg, um diesen toten Menschen zum Leben zu erwecken, um die abgebrochene Verbindung zu ihm wiederherzustellen. Paulus meint, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Da merkt man seine Begeisterung. Ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Aus dem Todeszustand gerettet bedeutet, dass ein Mensch zu neuem Leben erweckt worden ist. Das bedeutet, dass er mit Gott, dem Lebensspender, in Verbindung getreten ist. Das Haus, um das Bild nochmals aufzugreifen, wurde an Stromnetz angeschlossen. Wenn die Verbindung zu Gott hergestellt wird, steckt er den Stecker ein. Dann haben wir die Kraft. Das ist möglich, weil Jesus für unser Problem der Schuld gelöst hat, indem er die Strafe auf sich genommen hatte, die wir hätten bezahlen müssen. Paulus sagt, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Weil Jesus für dich am Kreuz starb, hast du nun das Vorrecht, mit Gott in Verbindung zu sein, ihm nahe zu sein. Das gilt, wenn du diese Verbindung hergestellt hast, wenn du angeschlossen bist. Dazu musst du einfach deine Schuld erkennen und bekennen und glauben, dass Jesus dafür am Kreuz bezahlt hat. Und wenn du dieses Geschenk annimmst und Jesus nachfolgst, dann ist die Verbindung zu deinem Schöpfer hergestellt. Du bist sozusagen an die Kraft Gottes angeschlossen. Und das geschieht in einem einfachen und aufrichtigen Gebet. Wenn du das noch nie getan hast in deinem Leben, dann tu es heute. Heute noch in diesem Saal kannst du das tun. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Oder jetzt in unserem Kontext, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird an seine Kraft angeschlossen. Wird zum Leben erweckt. Plötzlich funktioniert alles besser. Wenn du diesen Schritt getan hast, dann stehst du in Verbindung mit Gott und die Kraft Gottes wirkt in dein Leben hinein. Paulus war begeistert von der Kraft Gottes. Zu Beginn seines Briefes, dem Epheserbrief, wo wir uns ja drin befinden, äußert er den Wunsch, dass die Christen diese Kraft Gottes in ihrem Leben erkennen. Er meint, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine überwältigend große Kraft er unter uns, den Glaubenden, gewaltigen Kraft er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Kraft Gottes fand in der Auferweckung von Jesus ihren höchsten Ausdruck. Die Auferstehung von Jesus zeigt uns, dass Gott stärker ist als der größte Feind des Menschen, stärker als der Tod. Für uns ist es ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, weil der Tod ist für uns in unserer Kultur, ja, stirbt man halt. Aber hier geht es um Leben und Tod, es ist stärker als der Tod. Gottes Kraft besiegt den Tod, schenkt neues Leben. Weil Tod heißt, verloren zu gehen. Und so wird uns die Kraft Gottes zu neuem Leben erwecken. Und Gott wird uns nach unserem Tod wieder auferstehen lassen. Seine Kraft kann das. Und natürlich fragte ich mich, wie dieser Kampf, oder diese Kraft in meinem Leben Ausdruck findet. Vielleicht habt ihr auch gedacht, dann kommt jetzt endlich mal dazu, zu sagen, wie dann die Kraft sich heute auswirkt. Was ist dann diese Kraft? Ist diese Kraft, dass wir wie Superhelden über die Welt laufen, dass wir links und rechts Wunder tun? Wie wird die Kraft in unserem Leben sichtbar, greifbar? Ist mein Leben nicht oft von Schwäche und Versagen begleitet? Wo ist denn da die Kraft? Paulus selbst litt unter persönlicher Schwäche, vermutlich war es körperlicher Art jedenfalls, wollte ihn Gott nicht heilen, sondern Gott sagte ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Die Kraft Gottes erweist sich nicht dadurch, dass Gott aus uns erfolgreiche Menschen macht. Paulus muss mit vielen Niederlagen und Demütigungen zurechtkommen. Timotheus schrieb in seinem letzten Brief, du weißt, dass alle Gläubigen, müssen wir uns das mal vorstellen, der große Paulus, wir würden ja theoretisch würden wir ja ihn da wunderbar empfangen. Ah, super, endlich sehen wir den Paulus. Jetzt sagt dieser Paulus, du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben. Auch Phygellus und Hermogenes, das müssen bedeutende Leiter gewesen sein, die haben mich im Stich gelassen, die haben mich hängen lassen, die sind von mir weg. Keine sichtbare Kraft, sondern Enttäuschung, Frustration. Selbst vor Gericht ließen ihn alle Christen allein. Sie zogen sich von ihm zurück, als würden sie ihn nicht kennen. Und Paulus berichtet, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle, wirklich alle ließen mich im Stich. Paulus, großer Apostel, mächtiger Apostel. Einflussreich bis heute. Alle ließen mich im Stich. Wo war die Kraft Gottes hier? Wie wirkte sich die Kraft Gottes in dieser Situation aus? Gefangen und vor Gericht? Es war eine innere Kraft. Eine Kraft in Paulus drin, die ihm die Kraft gab, nicht zu verzagen, sondern am Evangelium festzuhalten und seinen Auftrag auszuführen. Das schrieb er nämlich dem Timotheus. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan, er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Aber die Kraft, die er spürte, war, dass er trotz den Widerständen die Kraft hatte, die Demut, Gott zu dienen, seinen Auftrag zu erfüllen. Meistens, wenn wir von der Kraft Gottes sprechen, sprechen wir von der Kraft, was wir dann mit dieser Kraft machen können. Gott, gib uns Kraft, dass wir Wunder tun können, dass wir das und das tun können. Nein, es ist die innere Kraft, die einen Menschen festigt in den schwierigsten Zeiten. Gott gibt uns die innere Kraft, die uns in schwierigen Zeiten innerlich stark macht, damit wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten können. Uns wird die Kraft gegeben, Jesus treu zu bleiben. Ein bisschen schade, wir hätten nicht etwas mehr erwartet. Die innere Kraft, Jesus treu zu bleiben. Das ist so, weil Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt. So sagt Jesus seinen Jüngern einer meiner großen Verse, die mir in meinem Glaubensleben wie voll eingeschlagen haben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott wird in uns wohnen. Gott lebt in uns. Die Kraft Gottes ist in uns. Und das gibt uns Geborgenheit, Halt, Festigkeit, Frieden. Auch dann, wenn wir angegriffen und verhöhnt werden. Das ist unsere Stärke. Und Paulus fordert die Epheser auf, in dieser Kraft Gottes zu bleiben. Timotheus fordert darauf, im Leiden auf Gottes Kraft zu vertrauen. Das müsst ihr jetzt euch wirklich, wenn ihr jetzt einmal noch besonders aufpassen wollt, dann jetzt, was er dem Paulus sagt. Was Paulus dem Timotheus sagt, bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Und hier seht ihr genau, wie Paulus über die Kraft Gottes denkt. Die Kraft Gottes ist vorhanden, der Heilige Geist ist in uns, gibt uns die Kraft, wenn wir sie brauchen und wenn wir es zulassen. Gott wird sich uns nicht einfach bemächtigen, sondern wir müssen selber entscheiden, ob wir Jesus treu bleiben wollen. Timotheus musste sich entscheiden, ob er bereit sein will, für das Evangelium zu leiden. Und wenn er bereit ist, dann sichert ihm Paulus zu, dass Gott ihm die nötige Kraft dazu gibt. Wenn er sie braucht, wird Gott sie ihm geben, standhaft zu bleiben. Auch wenn der Heilige Geist in uns lebt, entscheiden wir, wie stark wir uns von ihm beeinflussen lassen. Und deshalb spornt Paulus die Christen immer wieder dazu an, dem Einfluss des Heiligen Geistes viel Raum zu geben. Den Galaten schreibt er, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wir beeinflussen also, wie stark wir mit Gott in Verbindung bleiben wollen. Wir können uns, wenn wir wollen, diesem Einfluss entziehen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte sich Paulus hier anders äußern müssen, auf vielen anderen Stellen. Aber genau diesen Galaten sagt er, das und das sind die Früchte des Heiligen Geistes, das und das sind eben die Früchte, die dann kommen, wenn man den Heiligen Geist nicht wirken lässt. Und jetzt, Galater, liebe Galater, jetzt lasst doch den Geist wirken, den ihr habt. Gott hat uns nicht zu Marionetten gemacht. In Verbindung bleiben wir natürlich auch dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt, aber dazu gehört auch, dass wir in der Bibel lesen, denn so lassen wir Gott zu uns sprechen, auch mit unserem Gebeten und indem wir mit anderen Christen Gemeinschaft pflegen, bleiben wir in der Verbindung mit Gott. Paulus will uns sagen, dass wir uns ganz und gar an Gott klammern sollen, denn so werden wir besonders in sehr schwierigen Lebensabschnitten Gottes Kraft erfahren. Gottes Kraft wird dafür sorgen, dass wir das Ziel erreichen und im Himmel ankommen werden. Nun wird Paulus noch konkreter. Er fordert uns heraus, aktiv zu werden, indem wir eine Waffenrüstung anziehen sollen. Legt die Waffenrüstung an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Für die, denen die biblische Sprache nicht so geläufig ist, muss ich erwähnen, dass Paulus nicht von einer sichtbaren und greifbaren Waffenrüstung spricht, wie damals die Soldaten trugen. Paulus lehnt jede Gewaltanwendung im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben ab. Paulus spricht von einer geistlichen Waffenrüstung, die wir im Laufe dieser Serie noch genauer betrachten werden. Diese Rüstung ist nötig, weil wir einen realen Feind haben, der uns angreift. Es ist der Widersacher Gottes, der Teufel, oder man kann auch vom Durcheinanderbringen sprechen. Ich weiß, dass wenn wir Christen das sagen, dann alle mitleidig lächeln und denken, ja, die glauben noch da am Teufel und so. Aber es ist ein realer Feind. Diese Rüstung ist nötig, weil wir einen realen Feind zu bekämpfen haben. Der Teufel versucht, Christen von ihrem eingeschlagenen Weg abzubringen. Er will sie von Jesus wegzerren. Petrus beschrieb das sehr anschaulich. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel versucht, die Christen von ihrem Weg abzubringen, manchmal in sanfter Weise, manchmal etwas in härterer Art, so wie er es auch ständig bei Jesus versuchte. Er kennt die menschlichen Schwächen und versucht, ob er bei diesen Schwächen ein Einfallstor finden kann. Er macht es wie jener Hacker, der mir im Moment mehrere Mails schickt. Er behauptet, er hätte sich in meinen PC eingeloggt, also eingehackt und beobachtet, welche Pornofilme ich angesehen hätte. Und er hätte mich sogar über die Kamera in meinem Bildschirm mitgefilmt, währenddem ich diese Pornos angeschaut hätte. Wenn ich nun 1000 Euro in Bitcoins einzahlen würde, dann würde er diesen Film nicht an meine E-Mail-Adressen verschicken. Zahle ich nicht, versendet er den Film. Die Leute würden dann auf der einen Hälfte diesen Pornofilm sehen und auf der anderen Hälfte würden sie mich sehen, der da, weiß ich wie, labernd da zuschaut, wie er sich das vorstellt, weiß ich nicht. Und dann würden sie sehen, was ich natürlich für einer bin. Die Taktik des sogenannten Hackers ist eine ganz einfache Taktik. Er ging davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit bei einem Mann sehr hoch ist, dass er Pornos schaut. Ich glaube nämlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er meinen Computer gehackt hat, und wenn auch, er hätte dann diesen Film nicht gefunden. Er geht einfach davon aus, Männer sind anfällig auf Pornos, also ich schicke mal breit den Männern diese Mail, und dann, wenn einer das gemacht hat und Schiss bekommt, überweist er mir diese Bitcoins. So versucht er, ohne einen Beweis zu haben, mich zu erpressen. Ähnlich handelt der Teufel. Und das ist noch wichtig. Es gibt Menschen, die haben den Eindruck, dass der Teufel in uns drin wirken kann. Diese Überzeugung bin ich nicht, da werde ich nächsten Sonntag noch was dazu sagen. Der Teufel kann uns versuchen von außen. Er kann letztendlich genau das tun. Er weiß genau, wo unsere Schwächen liegen könnten, wo ein Angriff erfolgreich sein könnte. Und so versucht er uns in eine Falle zu locken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Waffenrüstung angezogen haben, damit seine Angriffe fehlschlagen. Legt die Waffenrüstung an, die Gott euch gibt, dann können euch die Methoden des Teufels nichts anhaben. Man kann tatsächlich hier dieses Wort, was die gute Nachricht mit Schliche übersetzt, Schliche des Teufels, kann man vom Wort her durchaus und für uns vielleicht noch greifbarer als die Methoden des Teufels übersetzen. Dass wir die Methoden des Teufels erkennen und durchschauen, seine Strategien erkennen und dann den Schaden abwenden. Und leisten wir Widerstand, dann wird der Teufel von uns ablassen. So sagt es Jakobus in seinem Brief, ordnet euch Gott unter, interessant die Reihenfolge. Zuerst ordnet euch Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Voilà. Wie der Schutz durch die Waffenrüstung aussieht, werden wir noch sehen. Aber eines ist klar, wir brauchen die Hilfe von Gott. Nur die Waffenrüstung Gottes bietet uns einen zuverlässigen Schutz. Paulus konnte in seinem letzten Brief, der uns bekannt ist, dem Timotheus sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glaube gehalten. Paulus wusste, dass er das nicht aus eigener Kraft geschafft hätte. Er war demütig genug, die Unterstützung von Gott in Anspruch zu nehmen. Er war demütig genug, wie wir noch sehen werden, andere Christen zu bitten, für ihn zu beten. Er wusste, ich schaff's allein aus eigener Kraft nicht. Paulus war klar, dass die Kraft Gottes hauptsächlich eine innere Kraft ist. Anbeten, schreibt er den Ephesern, der Vater im Himmel, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Innere Kraft und Stärke. Paulus war kein Superheld, der das Leben kraftvoll und leicht bewältigte. Er war ein Mensch wie du und ich, der mit ganzer Hingabe Jesus nachgefolgt war. Er war immer wieder auf die Kraft Gottes angewiesen, die ihn innerlich stärkte, sodass er Jesus treu blieb durch alles hindurch, durch alle Widerwärtigkeiten. Und den Christen in Rom schreibt er, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes schlechthin. Wer sich an dieses Evangelium hält, der wird die Kraft Gottes erfahren. Unser Ziel erreichen wir nur, wenn Gott uns die innere Kraft schenkt und wir dieses Geschenk annehmen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort. Dein Wort, das uns auch Aufschluss gibt über Verhältnisse in dieser Welt, auch in der unsichtbaren Welt, wie wir am nächsten Sonntag dann noch genauer sehen werden. Und ich danke dir, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, der uns die innere Kraft schenkt für unser Leben, der uns Geborgenheit und Frieden gibt, dass du es überhaupt möglich gemacht hast, dass wir mit dir in Verbindung leben können, dass du das Problem unserer Schuld gelöst hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dich verspotten ließest, kreuzigen, dass du auferstanden bist. Das hast du alles getan aus Liebe zu uns. Und dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und diese Macht findet in unserem Leben Ausdruck. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.